3, 2, 1.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Ja, dann hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön auch, dass Ali heute da ist, der die Fotos gemacht hat. Genau, was machen wir heute hier? Schön, dass ihr erstmal da seid. Wir schauen uns die Ausstellung von Ali an zum Thema Birtat und zu dem Tarifvertrag, der da erkämpft wurde im letzten Jahr. Und die Geschichte ist wahnsinnig kurz, wenn man so will. Also ihr kennt ja wahrscheinlich die eine oder andere Auseinandersetzung gewerkschaftlicher Natur. Und das ist meistens ein relativ langwieriger Prozess. Und hier ist eigentlich das Spannende, dass das Ganze im Dezember 2024 beginnt und im Sommer letzten Jahres endet. Und beginnen tun wir mit einem Betrieb, in dem wir ein Gewerkschaftsmitglied haben von über 200 Beschäftigten. Und wir enden bei einer Organisationsquote von über 90%. Einem gegründeten Betriebsrat und dem ersten Tarifvertrag in der Branche. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach vorne an. Und dann arbeiten wir uns ein bisschen durch. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die jederzeit. Das Ganze ist nicht in chronologischer Reihenfolge, weil natürlich die wirklich fotogenen Situationen sind jetzt nicht entstanden bei der Betriebsratsgründung. Genau, vielleicht zu mir ganz kurz. Ich bin Sekretär beim DGB, habe also eigentlich mit sowas wie wirklicher Gewerkschaftsarbeit nichts zu tun. Bin da eher der Wasserkopf obendrauf. In dem Fall habe ich mich aber eingebracht, weil die NGG eben eine unserer sehr kämpferischen, aber sehr kleinen Gewerkschaften ist. Also die Magda hat das praktisch alles alleine gemacht und hat dementsprechend spätestens, als der Streik losging, einfach konkret Hilfe gebraucht, weil das waren wirklich so Trivialitäten, wie die ist halt morgens um 3 Uhr erstmal aufgestanden, um diese 100 Liter Kaffee zu kochen. Ist dann da hingefahren und musste dann auch die Zelte und so weiter selber aufbauen. Wenn es geregnet hat, mussten wir irgendwie woanders hingehen. Und das geht nicht alleine, deswegen an 10 von 11 Streiktagen war ich mit dabei. Aber so in der wirklich heißen Phase war ich dann eigentlich immer irgendwie vor Ort und habe im Background was gemacht. Oder bei dem Streik. Deswegen das meiste, was ich euch erzähle, dann von der Hauptauseinandersetzung habe ich alles selber mitbekommen. Ein, zwei Fotos sind auch von mir. Jetzt diese Anfangsphase, die habe ich dann rekonstruiert über Interviews mit Magda und so für die Ausstellung. Aber es wird auch eine Broschüre geben, die jetzt im Sommer erscheint. Genau, anfangen tut das Ganze, habe ich schon erzählt, im Dezember 2024. Und zwar mit Izzet und Aziz, also mit zwei Kollegen von Birtat, die gekommen sind und eben gesagt haben, sie wollen, dass die Gewerkschaft was macht. Also wirklich so abstrakt erstmal. Sie haben gesagt, okay, die Bezahlung ist all over the place. Also es gibt irgendwie Nasenlohn, das wussten sie. Sie wussten aber nicht genau, wie er sich unterscheidet. Aber jeder hat im Endeffekt eine andere Bezahlung bekommen. Die Magda hat dann auch relativ schnell rausgefunden, dass das auch mit den Communities zusammenhängt. Also dort arbeiten eben türkische Kollegen, kurdische Kollegen, rumänische und bulgarische. Das sind so die vier größten Communities. Es sind aber auch noch ein paar Afghanen da und ein Somali habe ich mal gesehen. Also es ist eine relativ bunte Mischung. Und es gibt auch keine Verkehrssprache. Also viele sprechen Türkisch, aber in der rumänischen und bulgarischen Community auch nicht. Und Deutsch ist wirklich vernachlässigbar, wenn überhaupt noch in der türkischen und kurdischen Community. Aber bei den Rumänen und Bulgaren wird eigentlich gar kein Deutsch gesprochen. Genau, deswegen hat die Magda auch im Dezember, als sie dann gekommen sind, gesagt haben, sie wollen. Und sie dann gesagt haben, ja gut, also, was können wir machen? Wir könnten einen Betriebsrat gründen oder so, aber dafür brauchen wir halt irgendwie Gewerkschaftsmitglieder. Und das sollen sie sich mal gut überlegen, ob sie das alles auf sich nehmen wollen. Und es ist ja eh bald Winterpause und kommt im Januar. Und wenn ihr dann noch wollt, dann sehen wir weiter. Und dann erzählt sie auch immer liebevoll, sie hat nicht damit gerechnet, die jemals wiederzusehen. Und dann kamen sie wohl im Januar wieder und haben gesagt, Frau Magda, wir wollen immer noch. Und dann ging diese Organisierung los. Sie ist dann also immer wieder in den Betrieb gefahren. Und so eine der Sachen, die ihr sehen könnt, ist, eine der ersten Ideen war eben, okay, wir müssen das Material, was wir zur Verfügung stellen, irgendwie zumindest in den vier Hauptverkehrssprachen zur Verfügung stellen. Da gab es verschiedene Arten und Weisen, wie das ging. Eine Sache ist die faire Mobilität. Die Mia wird es kennen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Die sitzen auch hier im Haus. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die vor allem für Arbeitnehmer innerhalb der EU, die in Deutschland, also EU-Ausländer, die innerhalb Deutschlands arbeiten, zuständig sind. Die sprechen viel, vor allem osteuropäische Staaten, Sprachen und haben da viel übersetzt. Aber ansonsten ist da auch immer wieder einiges mit KI passiert, muss man auch mal erwähnen. Gerade für simple Sachen ist das natürlich wirklich sehr einfach. Also ich habe auch selber beim Streik tatsächlich sehr oft ChatGPT offen gehabt, weil das eine Möglichkeit war, dann Sachen einzugeben und dann halt rudimentär irgendwie sich mit Leuten ins Benehmen zu setzen. Genau, es gab dann die Betriebsratsgründung, dazu gibt es auch noch keine Fotos, man kann sich trotzdem einen Schritt vorbewegen, da hat man das Gefühl, man geht jetzt in den Fotos voran. Es kam dann relativ schnell, also erste Bemühungen, Betriebsrat zu gründen, die waren alle ziemlich kompliziert, dadurch, dass dieser Betrieb eben Mitbestimmung vorher überhaupt nicht kannte, sind viele Sachen, die für euch vielleicht selbstverständlich sind, da nicht selbstverständlich gewesen. Man wusste zum Beispiel überhaupt nicht, wie viele Leute da eigentlich arbeiten und wenn ihr das Betriebsverfassungsgesetz kennt, man sollte halt zumindest die Schlagzahlen wissen, sind es über 200, sind es unter 200, um die richtige Anzahl an Betriebsräten überhaupt vorzuschlagen. Das war sozusagen schon die Hürde Nummer eins, wieso die erste Betriebsratswahl nicht geklappt hat, weil man dann feststellen musste, oh, es sind doch mehr als 200 Leute, nicht wie mir die Leute immer versichert hatten, weniger als 200 Leute. Und der Arbeitgeber hat das auch blockiert, wo er konnte natürlich, und hat dann auch, als es gar nicht mehr abwendbar war, also beim dritten Versuch, den zweiten lassen wir es mal weg, also beim letzten Versuch, den Betriebsrat zu gründen, wo dann schon klar war, okay, das wird jetzt funktionieren, hat dann eine eigene Liste aufgestellt. Und die hat auch tatsächlich gewonnen. Also die gewerkschaftliche Liste waren weniger, das sind, glaube ich, dann 3 Kollegen reingekommen und die restlichen waren vom Arbeitgeber. Und das eigentlich Spannende, das ist auch so ein bisschen, wie die Ausstellung konzipiert ist, so im Sinne von, egal welche Widrigkeiten einem begegnen, einfach weitermachen. Weil das Spannende ist, an dem Punkt hätte man jetzt natürlich aufhören können. Also vor allem Magda, die das irgendwie da alleine betreuen muss. Und in dem Fall hat man halt gesagt, naja gut, diese BA1-2-Schulungen, die müssen sie ja sowieso machen. Und dann können wir also auch der arbeitgebernahen Liste natürlich anbieten, bei uns die Schulungen zu machen. Und hat dann einen Kollegen ausgesucht, von dem man wusste, der ist eh kämpferisch unterwegs und der selber auch Türkisch kann. Also auch zumindest mal den Teil der Community, der dann Betriebsrat ist, der Türkisch spricht, direkt selber ansprechen kann. Das haben sie gemacht und haben das geschafft in einem eigentlich relativ kurzen Prozess, wenn man will, also über 2-3 Tage, wo diese Schulung ging, die Liste des Arbeitgebers geschlossen in die Gewerkschaft zu ziehen. Also die sind alle Tschüss. Gerne doch. Die sind also alle Gewerkschaftsmitglieder geworden und haben sich dann auch hinter die Forderung gestellt, einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Und damit stand man sozusagen jetzt nach, ich glaube, jetzt sind wir etwa, ich habe die Zeiten nicht gut im Kopf, wir müssten sie auch irgendwo, ich habe so eine Liste gemacht.
Betriebsrat, Aufforderung, Tarifverhandlung.
Genau, also wir sind jetzt praktisch ein Jahr, nachdem dieser ganze Prozess angefangen hat, 2025, der Betriebsrat ist dann konsolidiert und so 3-4 Monate später, weil diese Schulungen dann relativ schnell waren, haben wir praktisch auch einen geeinten Betriebsrat. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt nutzen wir diese neue Welle der Solidarität im Betrieb, dass wir in Tarifverhandlungen gehen. Das hat der Arbeitgeber natürlich auch erstmal abgelehnt, hat gesagt, okay, er verhandelt über einen besseren Lohn, alles gar keine Frage, gar kein Problem, aber sein Ansprechpartner ist der Betriebsrat und nicht die Gewerkschaft. Und das haben die Kollegen glücklicherweise nicht mitgemacht. Und sind aufgrund dieser Haltung, weil sie eine Tarifkommission gegründet haben und der Arbeitgeber dann gesagt hat, er verhandelt eben mit ihnen, aber nicht mit der Gewerkschaft, haben die gesagt, naja, aber wir sind gar nicht legitimiert, jetzt die Gewerkschaft rauszumachen, weil wir sind als Tarifkommission gewählt, also wir sind bestimmt von der Gewerkschaft und entsprechend ist das auch unser Auftrag. Wir können über einen Tarif mit dir verhandeln, aber nicht über was anderes. Dafür sind wir nicht legitimiert. Und dann hat Magda gesagt, gut, dann machen wir einen Warnstreik. Und jetzt sind wir also im Frühjahr, Ende Frühjahr, Anfang Sommer letzten Jahres. Das ist dann auch der Moment, wo ich dann mit dazu kam beim ersten Warnstreik. Und da hat sich dann relativ schnell abgezeichnet, dass der Arbeitskampf selber relativ anstrengend wird, also dass er sich da erstmal gar nicht davon beeindrucken lässt. Ich kriege jetzt die einzelnen Tage, glaube ich, nicht mehr super gut auseinander dividiert. Es sind eben am Anfang, da war so eine Forderung, 375 Euro mindestens sollen dabei rauskommen. Ich weiß nicht genau, von wann das Foto ist, aber an meinem Bräunegrad und Sidders Bräunegrad sieht man auf jeden Fall ab. Da waren wir schon ein paar Tage vor dem Werkstor. Das geht bei mir immer recht schnell, daran kann man das dann ablesen. Da hat er sich dann verschiedene schöne Sachen einfallen lassen, um diese Warnstreiks zu unterbinden. Die Warnstreiks selber haben wir ein bisschen anders eingesetzt, als ihr das von Verdi kennt. Also die wurden hier tatsächlich alle nacheinander ausgerufen. Also wir haben einen Warnstreik gemacht für den ganzen Tag und am nächsten Morgen gleich wieder den nächsten Warnstreik ausgerufen. Also schon in der Warnstreikphase hatte das sozusagen einen Moment von einem nicht offiziell ausgerufenen, aber von einem Übergang, sage ich mal, in eine dauerhafte Blockade. Man muss dazu sagen, die Birtert ist ja ein Dönerspießproduzent und da kommen am Tag ein paar Tonnen Fleisch. Und die Spekulation war immer, man darf nicht zu früh sagen, dass man kommt und das blockiert, weil wenn die das Fleisch gar nicht anliefern, ist ja auch nicht gut, dann kann das vielleicht auch, die haben auch noch Fabriken in Polen und Italien. Wir haben bis zum Ende nicht rausgefunden, wie groß da eigentlich die Kapazitäten sind in den anderen Fabriken. Wir wussten auch nicht, wie das logistisch ist, also wie wirkungsvoll der Streik eigentlich ist, wenn der das praktisch vorher weiß und vielleicht das Fleisch dann woanders verarbeiten kann. Deswegen war da sozusagen immer wichtig, möglichst knapp immer alles zu machen. Also möglichst so, dass auch die Beschäftigten selber gar nicht wissen, wann der Warnstreik ausgerufen wird, sodass auf jeden Fall immer das Fleisch erstmal hergekarrt wird und dass es möglichst erstmal wehtut. Ja gut, und das wollte er entsprechend unterbinden. Eine der Sachen, die wir dann gemerkt haben, ist, wir haben uns also getroffen um 7 Uhr oder so vorm Werkstor am Anfang und dann waren schon Kollegen drin, von denen wir auch wussten, dass die eigentlich stabil sind, dass die Gewerkschaftsmitglieder sind und trotzdem gearbeitet haben. Und dann war halt die große Frage, warum machen die das? Und dann haben uns Kollegen erzählt, zu der Zeit ist auch faire Mobilität übrigens vor Ort, vielleicht nicht unwichtig, damit wir überhaupt die Kommunikation hinbekommen, waren da so 2-3 Kollegen da, die eben Bulgarisch und Rumänisch gesprochen haben. Und dann haben wir rausgefunden, der nette Manager von Birtert ist nicht nur Manager von Birtert, sondern dem gehören auch noch diverse Wohnungen in Ludwigsburg und der ist auch noch der Vermieter von gar nicht wenig Leuten. Und dann ist er morgens also in die Wohnungen gegangen und hat da die Kolleginnen und Kollegen abgeholt und da reingefahren. Wieso wir dann also aus der Community von den Leuten, die ein bisschen besser verdient haben und die auch nicht in diesen Wohnungen gewohnt haben, Streikposten gebildet haben, die morgens sich vor diese Wohnungen gestellt haben, damit der Chef nicht reinkommt. Das hat auch funktioniert. Der ist dann da irgendwie morgens rumgelaufen und sagt, ja, was machen Sie hier? Da war Magda auch mit dabei, auch nochmal sozusagen einfach zum Rechtsschutz. Und dann muss er wohl so getan haben, als würde er irgendwie sich das Haus angucken, was ausgebessert werden muss und so. Und hat er gesagt, ja gut, das weiß das ja und ist dann gegangen. Und das war aber noch gar nicht das Letzte sozusagen. Also wenn man denken sollte, jetzt haben wir es geschafft, dass dann die Mannschaft zusammen ist. Nein, nein. Dann haben plötzlich die Afghanen drin gearbeitet, die aber auch Gewerkschaftsmitglied waren, wo dann die Frage war, okay, wieso sind die jetzt Streikbrecher? Nein, da war es ganz ähnlich. Die sind immer morgens mit dem Bus angefahren. Das hat man natürlich auch gewusst und dann war da niemand von uns, also ist der morgens an der Bushaltestelle vorbeigefahren. Und das ist halt immer dieser moralische Druckmoment, wenn der die halt alleine anspricht und da kein Gewerkschaftsmitglied ist, was erfahren ist, dann waren die sich halt unsicher, ob sie jetzt die Arbeit verweigern dürfen und sind dann da eingestiegen und sind halt weggefahren worden. Genau.
Habt ihr dann die Leute rausbekommen? Also die sind in einer Halle zusammen und sehen sich sowieso. Also ich frage, weil bei uns ist so, jeder sitzt im Büro und du musst Einzelansprache machen am Streiktag. So, und bei denen hast du dann Multiplikatoren und die sehen dann, ah, der Kollege geht raus und dann schließe ich mich halt an und schon habe ich die Schicht draußen. Aber wie läuft das da?
Also die Schicht kommt relativ zeitgleich. Also die haben tatsächlich praktisch eine Öffnungszeit Wann waren wir denn immer da? Ich glaube um 7 Uhr. Das war bei den Streiktagen nicht so richtig gut rauszufinden, weil wie gesagt, ab dem zweiten Tag waren wir immer viel früher da, um dieses Leute abholen zu verhindern. Deswegen waren wir dann immer um 5 Uhr da oder so. Deswegen war das sowieso kein Problem. Es gibt nur diesen einen Eingang. Genau. Genau, also ab dem zweiten Tag, wie gesagt, am ersten lief das eh alles noch, aber so ab dem zweiten Tag war eh klar, wir müssen früh da sein, weil der eben verschiedenste Sachen macht, um die Leute abzuholen, und dann haben wir möglichst verhindert, dass sie überhaupt reingehen. Man muss aber dazu sagen, das hat so gut funktioniert bei der Produktion. Also es gab noch 2, 3 Frauen, die im Büro gearbeitet haben, die haben auch teilweise mit uns gequatscht, fanden das auch irgendwie mehr oder minder sympathisch, aber die waren immer so, nein, ich sitze mit dem Chef in einem Büro und ich kann nicht streiken, und das ist sozusagen, die sind dann immer reingegangen. Aber die Produktion, da waren immer so maximal 2 bis 3 Leute während dem Streik drin. Keine Ahnung, was er mit denen gemacht hat. Das haben wir auch bis zum Ende nicht so richtig rausgefunden, was ihm das eigentlich bringt, wenn 2 bis 3 Leute da in der Produktion sind. Weil ein so ein Dönerspieß wiegt irgendwie 160 Kilo oder sowas. Also den stemmst du allein auch zu dritt nicht so richtig gut. Naja, was sich dann relativ schnell gebildet hat, weil wir eben das Problem hatten, fehlende Mobilität, haben wir natürlich über die Maßen strapaziert schon in der ersten Woche, weil irgendwie der eine Kollege war, glaube ich, aus Mannheim von, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, es war nicht faire Mobilität, sondern Mannheim heißen die, glaube ich, faire Arbeit. Gleiche Organisation in Grün. Aber der ist praktisch aus Mannheim hergefahren für die Streiks. Und der hat natürlich relativ schnell gesagt, Leute, ich habe irre viel zu tun, ich kann das nicht auf Dauer leisten. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass es eigentlich in den Communities immer irgendwelche Polyklotten-Leute gibt, die das nur nicht raushängen lassen, weil sie halt ihren eigenen Ansprüchen genügend die Sprache eigentlich nicht gut sprechen. Aber bei den Rumänen gab es eine, die hat ganz offensichtlich verstanden, was da auf Türkisch gesprochen wurde. Hi, ja. Du kennst die Geschichte.
Du kannst es im Arbeitsvertrag
machen. Genau, stimmt, es wird alles aufgenommen. Genau, also die Andrea ist immer so ein Beispiel dafür, wo wir herausgefunden haben, okay, also die versteht sozusagen, dass das Türkisch kann das übersetzen. Wir haben bei den Rumänen dann einen gefunden, bei den Bulgaren, der auch Rumänisch ganz gut versteht. Und so haben wir dann so eine Kette immer gebildet, also immer aus den gleichen 3, 4 Leuten. Muso, der Betriebsratsvorsitzende, war dann der Multiplikator, der praktisch das Deutsche versteht und dann ins Türkische übersetzt. Und so haben wir nach dem Prinzip Flüsterpost auf den Streiks dann tatsächlich mit allen Communities kommunizieren können. Und da gibt es auch Videos dazu, die könnt ihr euch dann auch angucken auf Instagram. Und das ist auch tatsächlich wie Flüsterpost, weil ich habe ja selber also jeden Tag immer auch irgendwas gesagt, und das hat auf jede Sprache eine derart unterschiedliche Länge, dass ich mir also ganz sicher bin, dass das, was da am Ende gesagt wurde, wirklich nur noch näherungsweise, was mit dem zu tun hatte, mit dem ich angefangen hatte. Also das war so ein bisschen beliebig, aber die große Stärke davon war dann ja eben nicht die wortgetreue Wiedergabe von dem, was man gesagt hat, sondern dass man über die ersten 3, 4 Streiktage eben gemerkt hat, diese Leute, die da übersetzt haben, das waren nicht nur Übersetzer, sondern die sind Aktivposten dafür geworden, weil die sich dann halt als Sprecherin ihrer jeweiligen Communities verstanden haben. Das heißt, die Leute kamen auf sie zu mit den Problemen, die sie haben, und die haben die Probleme wieder an uns kommuniziert. Und dadurch konnten wir ganz viel abwenden und bewältigen, was in dem Arbeitskampf erstmal gar nicht so absehbar war, dass wir das hinbekommen. So 2 Punkte, an denen man das ganz gut illustrieren kann, ist... Hier sieht man so ganz schön dieses kleine Zeltchen mit Kaffee und sowas, was davor war. Und da saßen zum Beispiel so am 7., 8. Streiktag plötzlich junge Kollegen aus Rumänien bei uns, die keiner vorher gesehen hatte. Und da kam dann eben relativ schnell raus, die sind gerade frisch angekommen und wurden neu eingestellt. Und ihnen wurde eine Prämie von 500 Euro versprochen, wenn sie jetzt eben gleich anfangen zu arbeiten. Und die konnten wir dann relativ schnell agitieren, die sind auch gleich Gewerkschaftsmitglied geworden. Nur, die haben halt gesagt, wir brauchen das Geld. Also uns wurden bar auf die Hand am ersten Tag 500 Euro versprochen. Das haben wir wiederum für den Vermieter oder für sonst was eingeplant. Also wir brauchen das Geld. Und dann habe ich den ganzen Tag rumtelefoniert, weil ich halt dachte, okay, gut, das ist ja nicht der erste Streik, den die Gewerkschaft durchführt. Und das erschien mir naiverweise wie ein ganz klassisches Problem. Also dachte ich halt, dadurch, dass ich vom DGB bin und nicht von den Einzelgewerkschaften, kenne ich dieses Problem halt nicht. Aber die Gewerkschaften haben irgendeinen Umgang damit, wenn man mitten während dem Streik Leute eingestellt werden, die sogar mitstreiken wollen, aber die natürlich Geld brauchen. Spoiler, Nein. Es gibt dafür, jetzt ganz im Nachhinein habe ich herausgefunden, doch, es gibt ein paar Strukturen, die man hätte ansprechen können. Aber an dem Tag habe ich also mit der Gufferkulter, mit Gewerkschafter helfen, mit allem Möglichen rumtelefoniert, was ich kannte. Ich bin irgendwann, bin ich bei, wie heißt nochmal, der Sozialpfarrer hier, das, Paul Schobel. Irgendwann bin ich bei Paul Schobel gelandet, weil ich wirklich da, also irgendwie, der hat dann noch gesagt, ja, also innerhalb von irgendwie 3-4 Tagen organisiert er Geld, das kriegen wir irgendwie hin, aber 3 oder 4 Tage war halt auch kein Zeithorizont, der uns irgendwie geholfen hat, weil die, das Ausmaß an Prekariat sollte man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, was da aufschlägt. Das waren wirklich Leute, die haben halt damit gerechnet, die bekommen jetzt 500 Euro und sozusagen, das muss man machen. Und dann habe ich beschlossen, ich tue einfach auf PayPal einen Spendenaufruf starten, terminiert auf 10.000 Euro und nutze sozusagen meine Social Media Connections, die ich da habe und guck mal, wie gut das funktioniert. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon ganz gut in der überregionalen Presse, habe das über so linke Podcasts, wo ich eben selber auch Podcasts mache und so, dann gestreut und innerhalb von 24 Stunden hatten wir die 10.000 Euro. Also das war ich dann selbst relativ erstaunt, das lief richtig gut. Lief auch nicht friktionsfrei übrigens, weil diese ganze Gerechtigkeitsthematik dann natürlich dann eine Riesenrolle spielt, weil die Leute, die die Streiks ja maßgeblich organisiert haben, die mit dem Betriebsrat gekämpft haben, den zu gründen, die selber Betriebsräte waren, die hatten ja zu dem Zeitpunkt alle noch kein Streikgeld gesehen. Alle Leute, die praktisch sich an das Prozedere gehalten haben, seit Jahren, also ein Jahr Gewerkschaftsmitglieder sind, die sich organisiert haben, die sich um alles gekümmert haben, haben kein Geld, während andere Leute jetzt sozusagen unbürokratisch 700-800 Euro sozusagen bekommen haben. Haben wir eingefangen bekommen, darüber, dass wir dann so noch ein klares Prinzip hatten, dass der Betriebsrat zusammen mit der Gewerkschaftssekretärin auch das einzeln durchgeht, wer wie viel Geld bekommt, das wurde dann alles festgehalten und so. Also ist nicht unkompliziert, aber das war so eine der großen Fallstricke, die wir geschafft haben, trotzdem einzufangen. Naja, und mit so einem Grund, wieso wir auch so eine große Social-Media-Präsenz hatten, war natürlich, dass wir viele Unterstützer hatten. Das hier ist zum Beispiel die Broschüre von DİDİF. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine türkische Migrantenorganisation. Hier als Falken kennen wir die gut, weil die mit uns auch mal Zeltlager machen. Und die waren eigentlich auch jeden Tag da. Und wie krass diese türkische Community, türkisch-kurdische Community um DİDİF organisiert ist, ist mir tatsächlich erst während diesem Streik so richtig klar geworden und auch danach, weil ich war dann in Frankfurt eingeladen von der NGG, da sollte ich ein bisschen über den Streik erzählen, weil ihre eigenen Leute von der NGG, die sind natürlich direkt nach dem Streik wieder voll gewesen mit Arbeit, aber als DGB konnte ich dann gut sagen, gut, ich gehe hin und erzähle denen ein bisschen was darüber. Und überall, wo ich seitdem Vorträge halte, selbst wenn ich das als, ich bin auch so in meinem Privatleben irgendwie Soziologe und mache irgendwas zur Digitalisierung und inzwischen ist das wirklich so, wegen dem DİDİF-Streik sind immer irgendwelche Leute von DİDİF auf meinen Vorträgen. Also ich war letzte Woche in Jena, Nein, ich bin völlig tiefenverwirrt, wo ich war die letzte Zeit in so vielen verschiedenen Städten. Welchem Bundesland? Ist eine gute Frage. Kommt gleich wieder. Ich war in Duisburg. Und zwar auf dem Podium einer Konferenz von Plurale Ökonomik, also von VWLern. Und da zum Thema Deindustrialisierung und wie man damit umgeht. Und dann kam am Anfang also so ein mittelalter türkischer Kollege auf mich zu. Er ist Sinan, er ist im Betriebsrat von einer Reinigungsfirma hier in Duisburg. Und er wollte nur vorbeikommen, sich nochmal zu bedanken, dass ich das bei Birthard gemacht habe. Ganz tolle Sache. Ich soll Grüße an Ali sagen. Also nur sozusagen zur Illustration, was das für ein Netzwerk ist. Also dass wir diese 10.000 Euro zusammenbekommen haben, das wird schon sehr großem Maße mit denen zusammengehangen haben, weil mir auch Sinan erzählt hat, er hat bei sich im Betrieb 300 Euro gesammelt und hat sich dann noch dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, wir sind halt Reinigungsleute, wir haben nicht so viel Geld. Aber das heißt, da haben also türkische Kollegen, die in der Reinigungsfirma in Duisburg arbeiten, haben 300 Euro gesammelt, als wir gesagt haben, wir brauchen hier dafür Geld. Also nur, damit man mal so eine Vorstellung hat, was das für Strukturen sind und wie die Leute da ticken. Das ist Also fand ich tatsächlich auch jetzt nochmal ganz schön beeindruckend und auch ehrlich gesagt ein bisschen bewegend. Genau, das war so, ich habe ja angekündigt, so zwei große Sachen, die man bewerkstelligt hat. Ja, das ist vielleicht was, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das hier ist eine kurdische Hochzeitstrommel. Ja. Also wenn ihr mal auf einer kurdischen Hochzeit war, kennt ihr die. Super wichtiges Instrument, weil das für eine super Stimmung gesorgt hat. Es wurde wahnsinnig viel getanzt immer bei dem Streik, was echt nicht unwichtig ist. Und auch da ist übrigens ein kleiner Teil des Spendengelds hingegangen, weil diese Trommel irgendwann beschädigt wurde und da haben wir die Reparatur bezahlt, weil die hat er sich auch nur von seinem Cousin ausgeliehen. Und genau, bevor es da Familienzwistigkeiten gibt, haben wir da gesagt, wir machen das. Und vielleicht also, wenn man die Highlights rausstellen will, was sozusagen große Hürden waren, ich glaube, eine große Fallstrick, über den wir hätten fallen können, sind diese Kollegen, die da als de facto Streikbrecher eingestellt wurden. Also ich glaube, das war eine wichtige Sache, dass man das in den Griff bekommen hat. Die zweite Sache natürlich, dass man überhaupt diese Communities zusammenbekommen hat, weil das sah lange Zeit auch nicht so aus, weil man natürlich sagen muss, dieser Nasenlohn war natürlich auf die Communities verteilt. Also Männer und Frauen waren unterschiedlich, das fand ich auch ganz spannend, weil so als Arbeitssoziologe kenne ich immer diesen bereinigten Gender Pay Gap und was man dann alles reinrechnen muss, damit man die Differenz der Löhne zwischen Männern und Frauen sieht. Aber da haben wir wirklich einen Lohnunterschied, der einfach so ganz klassisch, also sozusagen die Frau hat einfach für die gleiche Arbeit und die gleichen Stundenzahl einfach weniger Geld bekommen. Da muss man auch sagen, auch das sieht man eigentlich gar nicht mehr so häufig. War da aber der Fall. Und natürlich eben auch, dass die Rumänen und die Bulgaren im Durchschnitt einfach weniger Geld bekommen als die Türken und die Kurden. Was ja auch damit zusammenhängt, dass der Besitzer ein Kurde ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und das hier ist auch noch so ein wunderschönes Dokument. Ich freue mich auch sehr, dass die NGG das nochmal glücklicherweise gesichert hat für die Ausstellung. Sowas vergisst man ja leicht, sowas einzuscannen, dass man es hat. An einem Tag, den zweiten oder dritten, hatten wir diesen netten Zettel hier überall verteilt gefunden. Und zwar für die Leute, die jetzt nur zuhören, einen Zettel von Adam Izbir mit freundlichen Grüßen und mit Birthard-Stempel unterschrieben, der die Leute darauf hinweist, dass wenn sie heute nicht am Streik teilnehmen, bekommen sie eine Prämie in Höhe von 200 Euro. Und wenn es nur halbtägiger Streik ist, dann kriegen sie halt die anteilige, also Hälfte der Prämie. Man beachte, dass genau, großartig ist, du siehst hier richtig, genau, das sind Beispiele, die sind rot unterlegt, da hat sein Anwalt ihm das offensichtlich geschickt und gesagt, hier setzen Sie die Zahlen ein, die Sie wollen, und der Chef hat das aber offensichtlich auch nicht geblickt und hat das einfach so ausgedruckt und verteilt. Auch da wussten wir sozusagen nicht, wie das ausgeht, weil das ist, wie gesagt, ein ganz schöner Batzen Geld für die Leute. Ausgegangen ist es so, die haben selber an dem Morgen ein Schild gemalt und wir haben auch richtig gemerkt, das hat ihn nochmal richtig agitiert für uns. Also das war richtig gut, weil auf diesem Schild hier wir oben, wir verkaufen uns nicht für 200 Euro, das hat ihn ja im Ehrgefühl angegriffen und zwar ganz massiv. Also das fanden die sozusagen unter aller Sau, die Vorstellung, man kann uns und unseren Arbeitskampf jetzt beenden, indem man uns sozusagen ein bisschen Geld gibt. Also auch da fand ich ganz spannend, dass man sagen muss, immer wieder hat der Arbeitgeber das geschafft, in Situationen, wo uns die Puste auszugehen schien, durch die Art, wie er uns angegriffen hat, wirklich das Feuer wieder neu zu entfachen. Weil also das wäre eine andere Sache gewesen, hätte er eben über den Betriebsrat gesagt, er sieht jetzt ein, man muss auf Augenhöhe sein und das, was den Leuten eben wichtig ist in ihrem Selbstverständnis, wir hätten was erreicht durch den Kampf, aber in dieser Kommunikation, ihr erreicht nichts durch den Kampf, aber ihr könnt ihn verraten. Das war eine Sorte Kommunikation, die war wirklich unproduktiv für ihn, um es mal so zu sagen. Und genau, ich glaube sozusagen, das ist mal so die grobe Geschichte. Insgesamt, es waren nach, ich glaube, 4 oder 5 dieser Wandstreiks, also die de facto ja ein bisschen übergegangen sind in einen unbefristeten Streik, gab es dann die Urabstimmung. Die ist dann zu 100% ausgegangen für den unbefristeten Streik. Und nach insgesamt, ich vergesse die Zahl jedes Mal, 10, 11 oder 12 Streiktagen, hat sich dann abgezeichnet, es kommt jetzt zu einem Tarifvertrag und dann gab es nochmal so einen Marathon, der 11 oder 12 Stunden ging an Verhandlungen. Also das Ergebnis wurde um 12 Uhr nachts verkündet. Das war auch an diesem letzten Tag, weil ich auch zum ersten Mal in meinem Leben dann 24 Stunden auf einem Streik, weil ich wollte dann auch nicht nach Hause gehen, weil dann klar war, jetzt irgendwann kommt das Ergebnis. Und dann saßen wir halt da rum und haben gewartet. Und genau, so um 12 Uhr nachts, glaube ich, ARD oder so, war dann noch da. Und dann war praktisch klar, der Arbeitskampf ist jetzt beendet und der Tarifvertrag ist durch. Und das ist natürlich auch nicht das Ende der Geschichte. Also jetzt wird über einen Manteltarifvertrag verhandelt und es gibt da viel im Anschluss. Vielleicht noch ganz spannend, weil...
Wie war nochmal die Forderung und wie viel die Einigung?
Die Einigung selber ist wirklich schwer zu sagen. Die steht am Anfang von der Broschüre, die rauskommt. Deswegen, weil das kennt ihr ja, das ist dann nach jeder Tabelle, also je nachdem, wo du vorher einsortiert warst, ist das sehr unterschiedlich, was die Leute mehr an Geld bekommen. Also die am meisten bekommen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, alle Angaben ohne Gewähr, ist 17% mehr Lohn. Von einem wirklich niedrigen Grundniveau, muss man sagen. Und es gibt dann aber an der Spitze tatsächlich auch Leute, die Produktionsleitung gemacht haben und so, wo man sagen muss, da ist es relativ unerheblich, was die an mehr Geld bekommen. Was auch wieder für viel Unmut natürlich auch im Nachhinein gesorgt hat. Also auch das ist sozusagen was, was spannend war und ist für mich an dem Streik. Also einerseits ein Riesenerfolg, also man hat sozusagen geschafft, Betrieb zu organisieren, dessen ganze Branche als unorganisierbar galt und dessen Betrieb im konkreten Einzelnen als unorganisierbar galt. Und gleichzeitig hat man den Widerspruch, dass was man erreicht hat, stehen jetzt halt ganz viele da und sagen, ja, das ist mehr als vorher, aber das reicht halt immer noch nicht zum Leben. Und entsprechend sozusagen wird gesagt, gut, ist natürlich auch nicht das Ende, verweist auf die Manteltarifverhandlungen, die jetzt anstehen und was da ist. Allerdings verweist es auch, wenn man mir diese sehr grundsätzliche Bemerkung am Ende erlaubt, auf die ziemliche Untauglichkeit des Lohns als Lebensmittel, dass diese Leute nämlich ganz offensichtlich in einer Branche unterwegs sind, wo sie, damit sie Gewinn erwirtschaften, halt immer gerade so irgendwie zurechtkommen.
Machen wir zusammen einfach, geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.